Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religionen haben durchaus viel mit Abgrenzung von Andersgläubigen zu tun. Aber sie enthalten auch den Gedanken der Annahme des anderen, der Toleranz. Dieser Toleranzgedanke ist natürlich auch im Islam verankert. Und einer, der das sehr deutlich sagt, ist der muslimische Theologe Muhammad Khurshid. Er ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Er ist mit seinen Positionen nicht nur gern gesehener Gast bei Konferenzen und Talkshows in Deutschland. Er arbeitet auch mit bei einer Kooperation mit dem ägyptischen Religionsministerium und ist dort an der Weiterbildung von Imamen beteiligt. Außerdem hat der Österreicher mit libanesischen Wurzeln vor kurzem in Nordrhein-Westfalen eine muslimische Gemeinschaft gegründet. Und er wirbt nicht nur für diese Gemeinschaft, sondern überhaupt für sein liberales Islamverständnis in einem eigenen YouTube-Kanal. Seine Auslegungen sind nicht unumstritten und wir wollen uns genauer ansehen, welche Reaktionen er darauf erhält. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Khurshid, fangen wir doch mal im Ausland an. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft an ägyptische Imame? Den Leuten müssen Sie ja den Islam eigentlich nicht erklären, oder?
Den traditionellen Islam brauche ich denen nicht erklären. Allerdings, sie kennen nur diesen traditionellen Islam. Das heißt, Fragestellungen, mit denen wir hier im Westen konfrontiert sind, zum Teil kennen sie diese Fragen nicht oder sie haben Antworten auf diese Fragen, die etwas veraltet sind. Denken Sie zum Beispiel an die Stellung der Frau, denken Sie an Fragen zum Verhältnis zu Nichtmuslimen. Das sind Fragen, wo die Imame dort zum Teil noch überfordert sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
Aber wie kommt das dann an, wenn da ein Professor aus Deutschland kommt und denen sagt, so, ihr solltet mal vielleicht auch in diese Richtung denken? Ist da nicht immer doch die Gefahr von Paternalismus oder solchen Geschichten?
Ich habe das so erlebt, dass die Imame einfach sehr pragmatisch sind. Das heißt, sie sehen, da kommt ein Professor aus Deutschland und erklärt uns den Islam in Europa und das steigert unsere Chancen, mal nach Europa zu gehen oder dort einen Job zu finden. Und genau diesen Aspekt habe ich gesehen, dass er dazu beiträgt, dass sie offener geworden sind, weil ich immer wieder damit argumentiert habe. Also sie haben manchmal archaische Positionen gerade zur Stellung der Frau eingenommen und habe ihnen gesagt, ja, falls ihr nach Europa wollt und dort als Imame arbeitet, dann ist das ein No-Go, dass Frau nur zu Hause sitzt und nicht arbeitet. Also diese Vorstellung der Rollenvorstellungen. Und dann überdenken die sehr schnell ihre Positionen. Das heißt, das gelebte Leben zwingt schon zu mehr Toleranz und Offenheit.
Wenn wir uns das jetzt im politischen Kontext anschauen, dass das ägyptische Religionsministerium da so eine Kooperation geschaffen hat, dann muss man ja doch auch sagen, die ägyptische Regierung geht mit ihren Kritikern nicht zimperlich um. Und diese Kritiker sind einerseits die Muslimbrüder, andererseits auch eine säkulare Opposition. Trotzdem ist der moderate Islam da auch so ein bisschen das Aushängeschild. Wir sind tolerant und wir sind eben anders als die Terroristen, die wir alle gemeinsam bekämpfen. Und deswegen dürfen wir auch gegen ein paar Menschenrechte verstoßen, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf. Haben Sie nicht Angst, da auch ein bisschen benutzt zu werden für so eine Politik?
Ist es keine Frage, dass diese Reformen im Nahen Osten, wie in Saudi-Arabien, Arabischen Emiraten, auch in Ägypten, nicht von der Theologie und nicht aus theologischen Gründen entstanden sind, sondern eher aus politischen, pragmatischen Gründen, wo man zeigen will, wir öffnen uns, wir sind eben tolerant und so weiter. Aber die Öffnung kam von oben, also der politische Wille hat das angeordnet. Das öffnet uns jetzt Türe für Kooperationen, aber für mich jetzt als Theologe, der eine Botschaft hat, ich möchte diesen Reform-Islam möglichst verbreiten, auch in der islamischen Welt. Deshalb drücke ich jetzt ein Auge zu, warum ich diesen Raum bekomme, den ich vor ein paar Jahren sicher nicht hätte bekommen können, weil die politische Lage eine andere war. Aber für mich ist wichtig, die Menschen zu erreichen, damit erst ein Diskurs von unten entsteht, ein Reformdiskurs von unten. Aber die politische Lage ist keine Frage in diesen Ländern, die ich genannt habe. Die sind nicht gerade demokratische Länder.
Aber ist nicht auch sogar die Gefahr, dass ein toleranter Islam ganz intolerant gegen eine andere Auslegung des Islams da eingesetzt wird? Also zum Beispiel gegen die der Muslimbrüder? Brüder?
Und genau das wäre Widerspruch in sich dann. Also wenn man dann sagt, wir sind tolerant, aber wir tolerieren andere Meinungen nicht, auch wenn diese anderen Meinungen uns nicht gefallen, dann ist es eben keine Toleranz, sondern ein Opportunismus, einfach politische Interessen. Und dagegen bin ich auch, obwohl ich gegen die Muslimbrüder sind, aber ich bin dagegen, dass man irgendwie einen Mundtot macht. Und die politische Lage erlaubt das allerdings in Ägypten so nicht, das so zu artikulieren, weil gerade die Muslimbrüder als eine terroristische Organisation eingestuft wurde.
Das heißt, die müssen da auch ein bisschen aufpassen, wie sie sich positionieren?
Definitiv. Und ich habe gelernt, man soll Politik Politik lassen und nur über Theologie sprechen. Und da kann man viel mehr erreichen, viel mehr bewirken, mit der Hoffnung, dass die andere Ebene, die politische, irgendwann dann folgt. Aber wenn man damit anfängt, mit Politik, dann verschließt man sich selbst die Türen.
Ja, allerdings ist das ziemlich schwierig, Politik und Religion auseinanderzuhalten. Oh ja. Ja, auch hier. Also wenn wir jetzt auf Nordrhein-Westfalen und ihre neue muslimische Gemeinschaft schauen, da geht es ja auch darum, dass sie ein Ansprechpartner für die Politik sein könnten im Bezug auf den islamischen Religionsunterricht. Das ist doch auch einer der Hintergründe, warum sie diese Gemeinschaft gegründet haben, oder?
Ja, definitiv. Vor allem der Islam ist ja viel vielfältiger und bunter, als wahrgenommen wird und vor allem als von der Politik wahrgenommen wird. Und jetzt kam die Frage, das Beiratsmodell läuft aus im Juli 2019 für das Schulministerium in NRW und das Schulministerium möchte das Modell erweitern, also nicht nur mit den vier großen Verbänden reden, sondern mit anderen Verbänden, und da habe ich gedacht, ja, warum nicht auch diesem etwas offeneren, ja, unter Anführungszeichen liberaleren Islam ein Gesicht geben, und zu meiner Überraschung haben viele Muslime sofort mitgemacht, auch viele, die ich überhaupt nicht kannte, und ich dachte, dann trage ich auch Verantwortung, wenn ich einen gewissen Bekanntschaftsgrad habe unter Muslimen und gewisses Vertrauen genieße, dann warum nicht, um so einen Ansprechpartner für den Staat auch einzurichten.
Nun gibt es aber auch Leute, die Sie dafür kritisieren, weil die sagen, da gibt es einen Interessenskonflikt. Sie bilden als deutscher Hochschulprofessor ja auch die zukünftigen Religionslehrer aus, wenn Sie gleichzeitig einem Verband vorstehen, der da als Gesprächspartner für den Staat dienen soll. Lässt sich das auseinanderhalten?
So oder so gibt es die Interessenkonflikte, genauso auch wie bei den Verbänden, bei den Personen von den Verbänden, die zum Beispiel auch im Beirat bei uns an der Universität sitzen. Zum Teil sind es Studenten von den Verbänden, die entsandt werden in den Beirat, oder Doktoranden, die selber auch eigene Interessen haben. Es ist schwierig, das so auseinanderzuhalten. Für mich ist wichtig, welcher Islam wird hier kommuniziert. Ja, man gibt Raum für einen progressiveren, etwas liberaleren, vielleicht aufgeklärten Islam, und darum geht es. Wenn man jetzt meinen würde, ja, aber dieser Islam wird vertreten von einer Person, die selber die Imame ausbildet oder Religionslehrer, ja, und was ist da negativ daran? Wichtig ist, also im Gegenteil, ich sehe das Positive daran, dass man diesen Islam nicht einfach im luftleeren Raum predigt, sondern wirklich an die Multiplikatoren weitergibt, die wiederum das Gesicht des Islams in der Gesellschaft sein werden.
Sie haben jetzt von positiver Resonanz gesprochen, von Leuten, die beigetreten sind. Es gab aber sicherlich auch inhaltliche Kritik und vermutlich auch Menschen, die sagen, warum noch einen x-ten Verband, das zersplittert die muslimische Landschaft in Deutschland noch weiter, oder?
Da gab es auch solche Stimmen, also die gemeint haben, wozu noch ein Verband? Aber ich glaube, die das gemeint haben, die sehen nicht, dass die großen Verbände, mit denen der Staat bis jetzt geredet hat, ein bestimmtes Bild vom Islam vertreten, aber was ist mit dem Rest? Und man weiß ja, dass die großen Verbände gerade für 20% der Muslime endlich sprechen. Was ist mit den anderen 80%? Und der Staat hat immer wieder gesagt, die Unorganisierten sollen sich organisieren, dann bekommen sie auch ein Gesicht in der Politik und eine Stimme in der Politik. Und wir sind in einem demokratischen System, wenn man sich eben nicht organisiert und zu Hause sitzt, und dann ist man halt nicht vertreten. Und deshalb sehe ich das als auch ein demokratischer Akt oder Teil der Demokratie. Es gab andere Stimmen, die meinten, ja, das ist Staatsislam, weil der an der Universität tätig ist, die das gegründet hat, und die Universität ist eine staatliche Institution, aber da sehe ich kein Problem, weil was heißt der Staatsislam? Also der Staat hat mir nicht vordiktiert, welchen Islam ich hier vertrete, sondern das ist meine Überzeugung, meine Positionen, die ich theologisch auch darlege.
Sie werden aber genau für diese Positionen ja auch durchaus von Vertretern der großen Verbände kritisiert, und da wird auch manchmal in Frage gestellt, ob Sie eigentlich überhaupt islamische Theologie lehren und Religionslehrer und Imame ausbilden sollten. Was entgegnen Sie da?
Es geht um Inhalte. Ich sage immer, egal wer was meint, soll mir Argumente bringen. Bis jetzt habe ich nur gehört, ja, das entspricht nicht dem Mainstream des Islams, was auch nicht stimmt. Andere haben gemeint, er ist kein Türke, die Mehrheit der Muslime sind Türken. Deshalb soll der Leiter des größten theologischen Zentrums Deutschlands ein Türke sein. Für mich gelten diese Argumente nicht. Bis jetzt habe ich keine inhaltlichen, sachlichen Argumente gehört. Also warum mein Islambild jetzt irgendwie doch nicht dem Islam entspricht. Im Gegenteil, gerade 2016, im März 2016, als der Großscheich von Ägypten, von der Azhar-Universität uns besucht hat, Professor Tayyip, der hat mir gesagt, ich möchte ein Zeichen setzen, dass das, was du machst, und ich kenne deine Positionen, dass das nicht nur mitten in der islamischen Theologie steht, sondern genau dieses Islambild brauchen wir heute. Natürlich aus dem Hintergrund als Reaktion auf IS und vieles mehr, was natürlich solche offenen Positionen begünstigt hat. Und das hat mir viel Legitimation gegeben, dass so eine ganz konservative eigentlich Institution wie der Azhar nach Münster kommt und der Großscheich nach Münster kommt, der im Februar den Papst getroffen hat als Vertreter der Muslime, dass der nach Münster extra kommt und mir viel Legitimation gibt.
Ich meine, das Thema Islam in Deutschland ist ja sowieso immer ein sehr umstrittenes. Jetzt gerade gibt es eine Kontroverse einerseits um diese Ausstellung über muslimische Mode im Frankfurter Museum für angewandte Kunst und um eine Konferenz, die eine Kollegin von Ihnen, Susanne Schröter, die ist keine muslimische Theologin, aber Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt, eine Konferenz beruft sie ein nächste Woche zum Thema das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Und da gab es eben im Vorfeld große Kritik auch von Studierenden, die werfen Frau Schröter antimuslimischen Rassismus vor, vielleicht weil sie sich für ein Kopftuchverbot für Mädchen einsetzt. Das ist ja auch wieder die Frage, wem fehlt da eigentlich die Toleranz aus Ihrer Sicht? Der Ethnologin gegenüber dem Kopftuch oder den Kritikern gegenüber einer anderen Auslegung, einer anderen Sicht auf den Islam?
Naja, was mir wichtig ist, dass egal wer eine Position vertritt, sie aus Prinzip vertritt und nicht aus Opportunismus. Das heißt, ich sehe hier gerade die Studierenden, die meinen, das sind muslimische Gruppierungen, die meinen, wir wollen Frau Schröter mundtot machen, wir wollen nicht, dass so eine Konferenz stattfindet. Also wir sind gegen Meinungsfreiheit. Aber wenn es um ihre eigene Meinung geht, dann wollen sie doch die Meinungsfreiheit haben und die Religionsfreiheit und so weiter. Aber das ist unauthentisch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das gilt genauso für Frau Schröter, wobei ich nachvollziehen kann, weil was Frau Schröter meint, ist kein Kopftuchverbot, ein generelles, sondern nur für Kinder, also für Mädchen im Grundschulalter. Das kann ich ein Stück auch nachvollziehen, weil wir wissen, dass Mädchen in dem Alter sicher nicht sich selbst entscheiden für ein Kopftuch, sondern bekommen das einfach von oben aufgesetzt, von Eltern oder egal von wem. Und da bin ich dafür, dass alle Parteien miteinander reden, und deshalb gibt es ja solche Konferenzen, und finde ich schade, wenn jemand kommt und sagt, wir wollen diese Konferenz nicht, wir sind ja in einem demokratischen Land zum Diskutieren. Ich habe auch gesehen, dass die Teilnehmerinnen an dieser Konferenz nicht alle gegen das Kopftuch sind, sondern es gibt welche, die Kopftuch tragen, die da am Podium sitzen werden.
Zum Abschluss noch eine Frage zum Fastenmonat Ramadan, der morgen beginnt. Sie legen ja grundsätzlich Wert darauf, dass es im Glauben nicht so sehr um die Befolgung von ganz strengen Regeln geht, sondern dass der wahre Glaube von innen kommen muss. Was bedeutet das in Bezug auf die Fastenregeln des Ramadan? Würden Sie da auch sagen, ist es sekundär, ob jemand jetzt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts trinkt, sondern wichtig ist, wie er sich in diesem Monat verhält? Oder würden Sie schon sagen, dieses Fasten ist eine rituelle Praxis, die ganz zentral ist für uns?
Eigentlich, das hat sogar der Prophet Mohammed selbst beantwortet, als er eines Tages in die Moschee reingegangen ist und hat einen Mann beten gesehen, und der Mann hat alles richtig gemacht, hat gebetet, und der Prophet kam zu ihm und hat ihm gesagt, du hast nicht gebetet, wiederhol dein Gebet. Da hat er nochmal alles richtig gemacht, nochmal sagte ihm, du hast nicht gebetet, und zum dritten Mal dasselbe, sodass alle in der Moschee verwundert waren, was ist hier los, und die haben den Propheten gefragt, und der hat gesagt, er hat die Bewegungen richtig gemacht, aber sein Herz war nicht wirklich an Gott gebunden. Der hat kein Zwiegespräch mit Gott geführt, sondern einfach nur das mechanisch gemacht. Das gilt genauso für das Fasten. Und da hat der Prophet gesagt, wer fastet, aber Leute beschimpft, betrügt, hat er umsonst sich die Mühe gemacht. Das heißt, das Fasten an sich ist kein Selbstzweck, sondern ist eine pädagogische Maßnahme, eine spirituelle Maßnahme auch, um sich spirituell zu entfalten. Und darum geht es. Und deshalb geht es nicht um, ja, um wie viel Uhr habe ich angefangen zu fasten und genau welche welche Minute habe ich aufgehört, gerade jetzt in diesen Monaten, im Mai, Juni, wo die Sonne erst um 21, 22 Uhr hier in Deutschland untergeht. Da gibt es genug Fatwas, also Rechtsprechungen, die meinen, man kann sich an Mekka zum Beispiel orientieren bis 18, 19 Uhr fasten. Gott schaut nicht auf die Uhr, auf die Minute, genau darum geht es nicht, sondern es geht darum, habe ich mich bereichert, spirituell wie ethisch, habe ich den Monat genutzt, um in mich hineinzukehren und Neues in mir zu entdecken, mit mir abzurechnen, neue Vorsätze zu fassen und so weiter. Darum geht es und das ist Sinn des Fastens und das andere, dass man nicht isst und nicht trinkt. Man distanziert sich nur vom Materiellen, um anderes zu entdecken. Wenn man sich nur vom Materiellen distanziert hat, um am Abend wieder alles nachzuholen und das war's, ohne dass eine spirituelle Dimension und eine ethische dabei ist, dann ist das sicher nicht das Fasten, wofür das Fasten gedacht war.
Vielen Dank, Mohammed Khorshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster und Mitbegründer der muslimischen Gemeinschaft NRW.